Ingressive präsentiert das Magnus-Archiv. Episode 19 Beichte.
Aussage von Pater Edwin Burroughs bezüglich seiner angeblichen dämonischen Besessenheit. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 30. Mai 2011. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus-Instituts, London. Aussage beginnt. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich bin mir sicher, dass es nicht leicht war, diesen Termin zu vereinbaren, aber ich weiß es zu schätzen, dass ich die Gelegenheit bekomme, meine Aussage abzugeben. Die Gefängnisverwaltung hat es Ihnen wahrscheinlich nicht leicht gemacht. Sie haben sicher gezögert, jemandem längeren Zugang zu mir zu gewähren, für den Fall, dass ich gewalttätig werden sollte. Aber ich bin sehr froh, dass Sie eine Ausnahme für Sie gemacht haben. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass Sie echt sind. Ich hoffe, dass Sie echt sind, aber vielleicht ist diese Hoffnung die Pointe in einem grausamen Witz. Oder vielleicht liegt der Witz darin, dass ich zulasse, dass mich dieser Zweifel meine einzige Chance kostet, meine Geschichte zu erzählen. Wie auch immer. Ich habe mich entschieden, meine Aussage zu machen, und falls Sie nicht echt sein sollten, dann macht das auch nichts. Ich werde natürlich gleich auf den Kannibalismus zu sprechen kommen, aber zuerst möchte ich für etwas Kontext sorgen. Ich weiß nicht, wie viel Sie in Ihrem Institut mit der Kirche zu tun haben. Es mag Sie überraschen, dass ein Geistlicher wie ich, wie weit auch immer ich in Ungnade gefallen sein mag, die Hilfe einer Organisation in Anspruch nimmt, die sich der Erforschung des Paranormalen widmet. Nun, um ehrlich zu sein, wird es zwar im Allgemeinen verschwiegen, aber die katholische Kirche ist nicht gegen den Glauben an das Übernatürliche außerhalb der offiziellen Doktrinen. Dämonen, Geister, schwarze Magie. Es ist im Allgemeinen Sache des Einzelnen, wie sehr er an diese Dinge glaubt, und ich glaube, dass sehr viel von dem, was Sie erforschen, real ist. Gefährlich, aber real. Ich habe das Werk des Teufels immer als etwas sehr Konkretes gesehen. Und ich fürchte, dass die Priester, die von ihm als Metapher oder Symbol sprechen, sich und ihre Gemeindemitglieder oft in Gefahr bringen. Entschuldigung, das artet zu einer regelrechten Predigt aus. Es ist nur schon eine Weile her, dass ich die Gelegenheit hatte, mich so zu äußern. Es ist mir sogar fast egal, dass es von einem seiner Phantasmen handelt. Es war vermutlich nur allzu natürlich, dass ich schon relativ früh in meiner Vokation als Priester eine Ausbildung zum Exorzisten gemacht habe. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Jede Diözese hat in der Regel einen ausgebildeten Exorzisten zur Verfügung. Oder, wenn das nicht der Fall ist, wird diese Aufgabe vom jeweiligen Bischof übernommen. Aber in 9 von 10 Fällen besteht die Aufgabe eines Exorzisten darin, einen guten Psychiater, Arzt oder ein Programm für Drogenabhängigkeit zu empfehlen, und dafür haben Bischöfe normalerweise keine Zeit. Ich war Exorzist in der Diözese Oxford, als das alles passierte. Ich wurde als Jesuit ausgebildet, war also daran gewöhnt, viel herumzuziehen. Aber ich war von etwa 2005 bis zu meiner Verhaftung 2009 in Oxford. Es gab 2 Exorzisten in der Diözese, mich und einen alten Augustiner, Pater Harrogate. Ich möchte Sie bitten, keinen Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er hat mit dem, was mir passiert ist, nichts zu tun und wäre, glaube ich, verärgert über jede Erinnerung an meine Taten. Ich habe etwas mehr als 100 Exorzismen durchgeführt mit unterschiedlichem Erfolg. Es war relativ selten, dass mehr nötig war als ein Segen oder ein Gebet. In den meisten Fällen hat es wohl trotzdem geholfen, aber da die häufigsten Formen von Besessenheit sich nicht durch das Sprechen dämonischer Sprachen oder durch das Schweben über dem Bett zeigen, sondern eher durch eine unnatürliche Depression, war es oft schwer, sich sicher zu sein. Es ist schwer zu sagen, wie viele Gläubige mit einer ganz natürlichen Depression zu uns kamen und sich einfach lieber an die Kirche wandten, als Therapie oder Medikamente zu benutzen. Ich glaube, dass wir selbst diesen Menschen bis zu einem gewissen Grad geholfen haben, wenn auch nur durch den Placebo-Effekt. Bei einigen Gelegenheiten traf ich jedoch auf Dinge, die meinen Glauben an den Teufel und meinen Glauben an den Herr. Es tut mir leid, es lässt mich die Worte nicht sagen. Es lässt mich auch nicht beten. aber ich hoffe, dass ich am jüngsten Tag nicht zu hart dafür verurteilt werde. Wie ich schon sagte, gab es Momente, in denen ich spüren konnte, wie sich etwas gewehrt hat. Einmal wurde ich von einem jungen Mann, der absolut ungebildet war, auf Sumerisch verflucht und ein anderes Mal warf mir ein alter Mann aus Jamaika die Namen der Haustiere aus meiner Kindheit an den Kopf. Ich gebe zu, dass es Zeiten gab, in denen ich große Angst vor dem hatte, was ich zu entfernen versuchte, aber ich hatte immer Vertrauen in Ich hatte immer Vertrauen. Nichts davon konnte mich jedoch auf das vorbereiten, was in der Bullington Road geschah. Das war etwas ganz anderes. Ich arbeitete in der katholischen Seelsorgestelle in St. Aldates und versuchte das geistige Wohlbefinden der Studenten, die zu uns kamen, zu fördern, als Pater Singh, einer der anderen dort arbeitenden Priester, zu mir kam. Er sagte, er habe eine Studentin vom St. Hugh's, die sich nach einem Exorzismus erkundigt hatte, und er wolle sie an mich verweisen. Ich sagte ihm, dass ich mich natürlich darum kümmern würde, und er arrangierte ein Treffen zwischen uns. Der Name der Studentin war Bethany O'Connor, und vieles von dem, was sie mir erzählte, unterliegt dem Beichtgeheimnis, das ich auch jetzt nicht brechen werde. Es genügt zu sagen, dass sie glaubte, keine Kontrolle mehr über ihren eigenen Verstand zu haben. Selbst als wir uns unterhielten, schaute sie sich die meiste Zeit im Raum um oder starrte mir mit einem Blick in die Augen, den ich nur als gezieltes Misstrauen beschreiben kann. Bethany sagte mir, dass ihr Wille immer noch der ihre sei, sie aber ihren Sinnen nicht mehr trauen könne und vieles tue, das sie nicht verstehe. Ich erinnere mich sehr genau an einen Moment, ich glaube, es war bei unserem zweiten Treffen. Wir machten einen Spaziergang durch den Botanischen Garten, weil dieser sie nach eigener Aussage beruhigte, wenn sie über ihre Probleme sprach. Sie griff in ihre Tasche, nahm etwas heraus, das wie eine kleine Steinplatte aussah, Schiefer, glaube ich, und begann es zum Mund zu führen, als ob sie es essen wollte. Ich fragte sie, was sie da tue, und sie hielt inne, betrachtete den Stein in ihrer Hand und warf ihn weg, bevor sie in Tränen ausbrach. Sie sagte mir, dass sie das Gefühl hatte, als wäre da etwas in ihrem Kopf, das verändern würde, was sie sieht, fühlt und denkt. Ich fragte sie, wann das alles angefangen habe, und sie antwortete, dass es kurz nach ihrem Umzug vom Wohnheim in eine WG mit ihren Freunden in der Bullington Road zum ersten Mal aufgetreten ist. Ich schlug vor, dass vielleicht der Stress des zweiten Studienjahres die Ursache war, aber sie bestand darauf, dass es etwas mit dem Haus zu tun haben musste. Nach mehreren Gesprächen erklärte ich mich schließlich bereit, das Haus zu besichtigen und eine kleine Segnung vorzunehmen, für den Fall, dass mit dem Haus aus spiritueller Sicht etwas nicht stimmte. Es war ein kalter Morgen im Dezember, kurz vor dem Ende des Herbstsemesters, als ich die 89 Bullington Road aufsuchte. Es war ein altes Haus, aber nicht so alt, dass es ungewöhnlich wäre für diesen Teil Oxfords. Und es war offensichtlich einmal ein kleines Familienhaus gewesen, das jetzt von der Vermietungsagentur aufgeteilt worden war, um so viele Studenten wie möglich unterzubringen. Bethany erzählte mir, dass momentan 6 Studenten dort wohnten. Ich ging durch das Haus und suchte nach Anzeichen für etwas Ungewöhnliches, fand aber nichts. Bethany fragte mich immer wieder, ob ich etwas Böses im Haus gespürt hätte, und ich versuchte ihr zu erklären, dass Priester leider nicht die Macht haben, die Gegenwart des Bösen einfach zu erspüren. Mir war nicht klar, wie bedauernswert das war. Zumindest nicht, bis wir in ihrem Zimmer waren. Es befand sich im ersten Stock auf der Rückseite des Hauses. Es war lang, aber schmal und mit Abstand das größte Zimmer im Haus. Es war in typischer Studentenmanier mit Filmpostern und Bücherregalen geschmückt, aber meine Aufmerksamkeit fiel sofort auf einen großen Fleck an der Wand, wo die Tapete grob weggerissen worden war und man das nackte Mauerwerk darunter sehen konnte. Dort stand in verblasster blauer Farbe ein einziges Wort geschrieben: Mentis. Es war zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre her, dass ich das Priesterseminar besucht hatte, und ich hatte nie etwas für die lateinische Messe übrig gehabt, aber ich kannte noch das Wort für Geist. Ich nahm sofort an, dass Bethany es in einer Art Manie dorthin gemalt hatte, aber beim näheren Hinsehen sah ich, dass die Farbe dafür viel zu alt war. Es hatte vielmehr den Anschein, als wäre es vor langer Zeit auf die Wand geschrieben und dann im Laufe der Jahre mit Tapetenschichten überdeckt worden, bis es schließlich durch das Abreißen wieder zum Vorschein gekommen ist. Noch beunruhigender war, dass Bethany, die im Zimmer umherging und meinem Blick mit einiger Verwirrung folgte, anscheinend nicht in der Lage war, es zu sehen. Als ich sie fragte, was das Wort an der Wand für eine Bedeutung hätte, sah sie mich an, als würde ich Unsinn reden. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich dort noch viel ausrichten konnte. Also segnete ich den Ort kurz, machte ein paar Fotos und sagte Bethany, dass ich später wiederkommen müsse, wenn ich ein paar Dinge nachgeschlagen hatte. Sie schien enttäuscht davon zu sein, dass ich nichts direkt machen konnte, aber akzeptierte es. Und so beendete ich meinen ersten Besuch im Haus in der Bullington Road und rief Pater Singh an, um für den nächsten Tag ein Treffen zu vereinbaren, bei dem wir besprechen konnten, ob wir einen vollständigen Exorzismus versuchen sollten. Während dieses Treffens erhielt ich den Anruf aus dem Krankenhaus. Bethany war mit schweren Schnittwunden im Gesicht eingeliefert worden und hatte darum gebeten, mich sofort zu sehen. Ich machte mich so schnell wie möglich auf den Weg zum John Radcliffe und war überrascht, dass ich zwei Polizeibeamte neben ihrem Bett stehen sah. Ich wurde von Anne Willett empfangen, der Krankenschwester, die Bethany gebeten hatte, mich anzurufen. Ich kannte Annie bereits ein wenig, da sie in die Kirche ging, in der ich als Pfarrer tätig war, und ich erkannte sie als Mitglied der Gemeinde wieder. Sie erklärte mir, dass Bethany offenbar versucht hatte, eine ihrer Mitbewohnerinnen mit einem Küchenmesser anzugreifen und bei dem anschließenden Kampf mit dem Kopf in einen Ganzkörperspiegel gestürzt war und sich dabei sehr schwer geschnitten hatte. Ich war, gelinde gesagt, etwas verblüfft. Das war eine solche Eskalation im Vergleich zu dem, was Bethany zuvor beschrieben hatte, und ich begann zu befürchten, dass das arme Mädchen höchstwahrscheinlich irgendwo weggesperrt werden würde, wenn ich nicht etwas unternehmen würde. Annie war davon überzeugt, dass ein Exorzismus der einzige Weg war, und so willigte ich schließlich ein, diesen vorzunehmen. Ich hatte bereits die Erlaubnis des Bischofs eingeholt, aber das war vor Bethanys Krankenhausaufenthalt und ich hätte das lieber mit ihm besprochen. Es war jedoch offensichtlich, dass es ihr jetzt wesentlich schlechter ging und ich beschloss, das Risiko einzugehen und es trotzdem zu versuchen. Es war dumm. Ich war übermütig und selbstgefällig. Ich war voller Hochmut und begierig darauf, meinen Glauben an dem zu messen, was in Bethanys Seele gefahren ist, und dachte nicht einmal daran, dass ich damit ein Risiko einging. Ich habe für meine Hybris teuer bezahlt. Wir hatten gewartet, bis die Polizisten ihre Aussage aufgenommen hatten und gegangen sind. Dann bereitete ich mich vor und begann mit dem Exorzismus. Er verlief ungewöhnlich. Bethany leistete keinen Widerstand. Sie reagierte so gut wie gar nicht und an vielen Stellen der Zeremonie, in denen meiner Erfahrung nach normalerweise entweder der Dämon oder zumindest das Opfer reagierte, herrschte stattdessen nur Stille, während sie mich mit einem Blick anstarrte, der fast wie Mitleid aussah. Annie stand einfach nur in der Ecke und sah zu, wobei sie trotz der Angst, die ich in ihren Augen sah, eindeutig bereit war zu helfen. Schließlich schaute Bethany mir in die Augen und schüttelte langsam den Kopf. »Es tut mir so leid«, sagte sie. »Es will ihren Glauben.« Ohne Vorwarnung begann sie zu krampfen. Sie zuckte vor offensichtlichen Schmerzen. Ich versuchte, das Ritual fortzusetzen, aber die Ärzte drängten sich an mir vorbei und versuchten verzweifelt, Bethany zu helfen, während Blut aus ihrem Mund floss, weil sie sich auf die Zunge gebissen hatte. Am Ende konnten sie sie nicht mehr retten. Eine Hirnblutung, sagten sie. Wahrscheinlich von dem Sturz gegen den Spiegel und sie hatten es schlicht nicht rechtzeitig entdeckt. Ich wurde ohne Umschweife aufgefordert zu gehen. Und die Ärzte machten mir sehr deutlich, dass ich zwar nicht derjenige war, der sie am Kopf getroffen hatte, aber dass sie mich für ihren Tod verantwortlich machten. Ich wurde auch von meinem Bischof gründlich zurechtgewiesen. Er hatte mir nahegelegt, mich zurückzunehmen und die Exorzismen erst einmal Pater Harrogate zu überlassen. Annie wäre wegen dieser Angelegenheit beinahe suspendiert worden, wurde aber am Ende von weiteren Disziplinarmaßnahmen verschont, da sie lediglich die Wünsche der Patientin weitergegeben hatte. Und das war's dann für ein paar Jahre. Ich fühlte mich sehr schuldig wegen meiner Beteiligung an Bethanys Tod und begann mehr zu trinken als zuvor. Ich glaube, ich war nie wirklich in Gefahr, ein Alkoholiker zu werden. Die meisten Priester, mit denen ich zusammenarbeitete, hatten mit Drogenabhängigen zu tun gehabt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Priester selbst sicherlich nicht immun gegen Alkoholismus waren. Kurz gesagt, hätten sie die Warnzeichen vermutlich rechtzeitig erkannt. Sie waren allerdings besorgt über das gelegentliche Verschwinden einiger Flaschen des Messweins. Damals war ich mir sicher, dass ich nicht der Schuldige war. Ich bevorzugte Scotch und der Muscatella-Wein, den sie immer kauften, hatte mir nie wirklich geschmeckt. Aber im Nachhinein bin ich mir nicht mehr sicher, was ich wirklich getrunken hatte. Ich weiß, es mag wirken, als würde zwischen dem unwissentlichen Diebstahl heiligen Weins und meinen späteren Verbrechen Welten liegen. Aber ich versuche mein Bestes, das hier zu einer relativ kohärenten Erzählung zu machen. Abgesehen davon waren die nächsten Jahre ereignislos und ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Sache hinter mir gelassen hatte, bis ich einen Anruf von Annie erhielt. Sie sagte, dass ein Mann ins John Radcliffe eingeliefert worden war, nachdem ihm etwas in der Hilltop Road einen Schrecken eingejagt hatte. Ich sagte ihr, dass ich im Moment keine Exorzismen mehr durchführe und dass sie sich an Pater Harrogate wenden solle. Sie versicherte mir aber, dass gar kein vollständiger Exorzismus nötig sei und wenn doch, könnten wir ihn immer noch hinzuziehen. Aber da sie Pater Harrogate nicht kenne, würde sie lieber meine Meinung zu der Sache hören. Ich willigte schließlich nach langem Drängen ein, dem Haus einen Besuch abzustatten. Es war spät, als ich dort ankam und es wurde langsam ziemlich kalt. Die ganze Sache weckte unangenehme Erinnerungen an meinen Besuch in der Bullington Road vor all den Jahren. Ich ärgerte mich auch ein wenig über Annie, weil sie nicht erwähnt hatte, dass das Haus sich noch im Bau befand. Zum einen machte das es unwahrscheinlich, dass es von Dämonen oder Geistern heimgesucht wurde, und zum anderen bedeutete es, dass der Mantel, den ich dabei hatte, nicht ausreichen würde, um in einem Haus ohne Fenster nicht zu frieren. Ich klopfte an die Tür und einer der Bauarbeiter machte auf. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Polnisch, glaube ich, oder vielleicht Tschechisch? Er schien zunächst verwirrt zu sein, warum ich da war, aber ich erklärte es ihm und es stellte sich heraus, dass er derjenige war, der von Annie im Krankenhaus behandelt worden war. Sie hatte mir gegenüber nicht erwähnt, dass er eventuell an Schizophrenie leiden könnte, und ich begann zu befürchten, dass das alles sich als Zeitverschwendung herausstellen würde. Seine Geschichte war sicherlich interessant, aber ich war mir nicht sicher, wie viel davon ich glauben konnte. Schließlich entschied ich, dass ich genug gesehen hatte und dass es hier keine bösartige Präsenz zu geben schien. Der Bauarbeiter sah mich allerdings auf eine Art an, dass ich zögerte, ihm das zu sagen, und so beschloss ich, zumindest kurz sein Gebet zu sprechen oder den Ort zu segnen. Ich bat ihn jedoch, draußen zu warten. Irgendetwas an seiner Art war mir unangenehm, und ich fühlte mich unwohl dabei, dass er mich wie ein Falke beobachtete, ganz so, als hätte er Angst, ich könnte jeden Moment verschwinden. Er ging in den Garten und ließ mich allein im Haus. Ich ging in den Flur und begann zu beten. Betete um Schutz und verteilte etwas Weihwasser mit einem Fläschchen, das ich für solche Situationen bei mir trage. Während ich die Worte sprach, spürte ich etwas Beunruhigendes. Mir wurde sehr heiß, als würde sich der Raum sehr schnell aufheizen. Ich schaute mich nach der Quelle der Wärme um, aber die Heizkörper waren noch nicht installiert worden und ich konnte nicht sehen, was den Raum erwärmen könnte. Aber es ging weiter und bald schwitzte ich durch mein Hemd. Ich begann zu husten. Und ich konnte Rauch riechen, obwohl ich weder Rauch noch Feuer sehen konnte. Ich fiel auf ein Knie und unterdrückte einen Schrei, als ich spürte, wie meine Haut zu knistern und zu brennen begann. Ich begann erneut um Schutz zu beten, dieses Mal nicht für den Ort, sondern für mich. Als ich das tat, spürte ich, dass mir etwas antwortete. Aber ich kann es nicht oft genug betonen. Was mir dort geantwortet hat, war nicht Gott. Er war es nicht. Etwas anderes hat auf meinen Ruf nach Schutz geantwortet. Ich spürte, wie sich meine Lippen bewegten. Sie gaben keinen Ton von sich, den ich hätte hören können, aber ich spürte, wie sie jede einzelne Silbe formten. Ich bin nicht dein. Ich bin gezeichnet. Die Hitze nahm ab, aber sie hörte nicht auf. Mein Mund sprach weiter für mich, als ich draußen das Geräusch eines Automotors und ein großes Krachen hörte. Sofort war das Gefühl weg. Als wäre es nie da gewesen und als ich hinaussah, konnte ich sehen, dass der Bauarbeiter es geschafft hatte, einen Baum im Garten zu entwurzeln. Ich saß eine Weile da, um zu verschnaufen und als er wieder hereinkam, sagte ich ihm, dass ich meine Gebete beendet hatte und entschuldigte mich schnell. Es war das erste Mal, dass... Ende der Aussage. Leider scheint diese Aussage unvollständig zu sein. Sie hört an dieser Stelle auf, aber es scheint sich nicht um das eigentliche Ende des Dokumentes zu handeln. Das heißt, es besteht Hoffnung, dass der Rest einfach irgendwo anders im Archiv falsch einsortiert wurde. Sollte dies der Fall sein, so wird der zweite Teil aufgenommen und beigefügt, sobald er gefunden wird. Sei es durch mich oder falls ich in Anbetracht des Ausmaßes der Misswirtschaft in diesem Archiv in der Zwischenzeit an Altersschwäche gestorben bin, durch meinen Nachfolger. Aus diesem Grund wurden alle Nachforschungen zu dieser Aussage, mit Ausnahme der allersimpelsten, erst einmal auf Eis gelegt. Die meisten Details scheinen korrekt zu sein und stimmen mit der Aussage von Herrn Ivo Lenzig aus dem Jahr 2007 überein. Wir haben jedoch Pater Burrows Festnahmeprotokoll gefunden. Und ich bin sehr neugierig darauf, wie die hier geschilderten Ereignisse zu dem Vorfall im Jahr 2009 geführt haben könnten, bei dem er offenbar zwei Studenten nach der Sonntagsmesse ermordet und ihnen anschließend die Haut abgezogen und sie zum Teil aufgegessen hat. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist in der deutschen Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.